So, die Frage ist an der Leinwand. Wer möchte glücklich sein? Alle. Würde mich wundern, wenn jetzt jemand die Hand nicht gehoben hätte. Die nächste Frage, wer ist glücklich? Ist aber ehrlich. Okay, sind ein bisschen weniger. Einige heben die Hand natürlich nicht aus dem Grund, weil sie ein bisschen Angst haben, was ist das denn dahinter jetzt gerade? Ha? Ja, ich bin mal lieber vorsichtig und so, ich mache lieber gar nichts. Okay? Gut, nein, ist es nicht. Das ist ganz normal. Jeder Mensch will glücklich werden. Und Gott hat den Menschen eigentlich auch zum Glück geschaffen. Als er den Menschen geschaffen hat, es war so gut und das Einzige, was er bemängelt hat, dass er alleine ist, es ist nicht so gut, dann hat er doch dieses wieder ergänzt und hat ihm eine Frau geschaffen. Und dann hat er gesagt, sehr gut, sehr gut. Und wenn Gott sagt, sehr gut, dann hat Unglück einfach da keinen Platz. Leider müssen wir feststellen, dass es heute eben nun mal anders ist. Und wenn man dann so dem anderen fragt, und wie geht's dir? Gestern haben wir noch ein paar bei uns gehabt und haben wir sie gefragt und sie meinten, ja, geht so langsam. Und wenn man dann tiefer so in die Augen schaut, dann sieht man, ah, das geht da gar nicht gut. Menschen sind nicht wirklich glücklich. Es ist ein sehr, sehr breites Thema, ein großes Thema und vielleicht auch ein schweres Thema, das zu erklären. Und doch hat es mich beschäftigt und ich dachte, ich versuche es mal heute an einigen Aspekten, dieses zu erklären, warum der Mensch nicht glücklich ist. Wie kann man eigentlich glücklich werden? Und dann habe ich so an zwei Kategorien der Menschen gedacht. Denn die Menschheit, die teilt sich ja eigentlich in zwei Kategorien aus Gottes Sicht. Wir würden vielleicht dann noch ein bisschen andere Kategorien machen und würden sagen, na ja, es gibt da noch einen mittleren Weg. So, aber bei Gott teilen sich die Menschen in zwei Kategorien. Es gibt entweder die Gläubigen und dann gibt es die Gottlosen. Die Gläubigen meine ich natürlich nicht und Gott sowieso nicht. Wenn einer an Gott glaubt und so viele Gläubigen sind ja auf der Welt und jeder zählt sich, ja, ich bin auch gläubig, ich glaube an Gott, der Teufel glaubt ja auch, sagt Jakobus, ja, dann soll man den auch nicht sofort in die Kategorie stecken oder so. Nein, die Gläubige meine ich jetzt diejenigen, die Kinder Gottes sind, die wirklich zu Gott gehören und die Gottlosen. Die sind auf der anderen Seite. Die Bibel spricht immer entweder von einem Licht und von der Finsternis. Da gibt es nicht dazwischen. Entweder befindet sich der Mensch in der Finsternis und wenn er dann aus der Finsternis eines Tages zu Licht gekommen ist, dann ist er jetzt im Licht. Und das ist der wahre Gläubige, das ist das Kind Gottes und das sieht auch Gott aus seiner Perspektive. Das ist ein anderer Mensch, ein neuer Mensch. Ich habe das versucht, in drei Zonen, das Glück in drei Zonen ein bisschen so einzuteilen. Das Glück kann man sehr unterschiedlich verstehen. Und es gibt viele Punkte, die zum Glück führen. Und ich habe festgestellt, es gibt viele Dinge, die diese beiden Kategorien der Menschen gleich haben. Die haben das gemeinsam. Ich habe so die dritte Spalte genommen. Was haben jetzt Ungläubige und Gottlose gemeinsam, was einen glücklich machen könnte? Vorschläge. Bitte? Ja? Genau. Was war's? Beruf. Beruf kann einen glücklich machen. Hobbys. Richtig. Da ist ja einiges gekommen. Es ist noch natürlich viel mehr. Ich habe mir auch einiges aufgeschrieben und ich weiß, dass jeder, wenn jetzt er noch ein bisschen nachdenkt, ihm wird noch vieles anderes einfallen. Das sind so einige Sachen. Liebe, Ehe, Familie, Haus, Eigentum, Reichtum, Vermögen, Hobby, Ehre, Ruhm, Macht, gegenseitige Gemeinschaft, Gesundheit, Kraft und so weiter. Das kann man, die Liste kann man immer weitermachen. Es sind Dinge, die alle Menschen gleich haben, die einen glücklich machen. Oh, wenn man einen dann zur Geburtstag gratuliert, sagt er, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Wenn du gesund bist, dann bist du glücklich. Da müssen ja alle ungesunden oder kranken Menschen total unglücklich sein. Im Gegenteil erfährt man das ganz anders oft. Dass ein kranker Mensch dermaßen glücklich ist, dass der beneidenswert ist. Also kann es auch nicht ganz stimmen, aber trotz allem, Gesundheit wirklich ist ein großes Glück, ein großes Gut. Das ist so die graue Zone, würde ich so sagen. In der Mitte so was beiden haben. Dann wollen wir mal gucken auf der anderen Seite, was kann ein gottloser Mensch glücklich machen? Was würden wir vorschlagen? Kann ein gottlosen Menschen etwas glücklich machen, was einer, der ein Kind Gottes ist, gar nicht glücklich machen kann? Im Gegenteil. Was wäre das? Was könnte dort sein? Zum Beispiel. Ja. Ist was weniger. Sind ja alle gläubige Kinder Gottes, haben wir damit nichts zu tun. Ist ja wunderbar. Betrug. Ja. Genau. Es sind so viele Dinge. Ja. Stehlen. Das kann glücklich machen. Da sagt er was. Ja, das kann glücklich machen. Wenn einer was erworben hat, hat gestohlen irgendwo und dann nicht erwischt wurde. Wow, da ist er glücklich. Richtig. Ist ein Denker. Okay. Habe ich mir auch einiges aufgeschrieben und die Liste kann man auch hier weitermachen. Gut. Viele Menschen fragen, ob es das wahre Glück überhaupt auf dieser Welt gibt. Wir wissen genau, dass diese Liste, wie die wir da aufgeführt haben jetzt, die machen die Menschen glücklich. Aber ein Kind Gottes weiß ganz genau, worauf es hinausgeht. Dieses Droge kann am Anfang sehr, sehr glücklich machen. Oder Völlerei. Man frisst sich jedes Mal bei jedem Fest und zu Hause den Bauch voll und ist in dem Augenblick irgendwo glücklich. Aber das dauert nicht lange. Neulich hat meine Frau mir noch so einen kleinen Link geschickt, ein Video und so weiter von einer Frau da in Amerika, die war immer glücklich, wenn sie richtig gegessen, kann man es nicht mehr nennen, gefressen hat. Und sie musste immer wieder essen, das hat sie so glücklich gemacht und sie wurde immer fetter und immer dicker, bis sie knappe 300 Kilo erreicht hat. Aber dann wurde ihr langsam klar, was weiter wird. Dann wurde auf einmal der Mensch richtig todunglücklich. Und dann setzt er auf einmal alles dran, um das wieder rückgängig zu machen. Leider, leider schaffen es nicht alle. So ist auch die Droge oder ist die, wie gesagt, die Alkohol und Unzucht zum Beispiel, sexuelle Vergehen, nichtige Vergnügungen und erfolgreiche Unterdrückung, Gewalttaten. Oh, Macht, heute haben wir gesehen. Da Macht, wenn ich nur Macht hätte, dann wäre ich glücklich. Aber wo führt das Ganze endlich hin? Es ist nur eine Frage der Zeit. Kurz oder lange. Aber irgendwann mal hört das einfach auf. Und wer das nur einfach aufhören würde, das hat schreckliche Folgen, was es mit sich bringt. Dass es einen dann nach dieses Glück einen in dermaßen großes Unglück stürzt, dass man da in Verzweiflung geriet. Die Frage, gibt es überhaupt auf dieser Welt ein wahres Glück? Ein bleibendes Bestehen, das er sogar über den Tod hinaus einen rüberbringen oder reichen könnte. Wir haben festgestellt, dass man die schwarze Zone mit der Unterstützung des Teufels und auch in der grauen Zone mit unseren eigenen Anstrengungen auf Dauer nicht hinbekommen werden. Wir nehmen diese Dinge aus der grauen Zone, jeder hat sie, jeder kann sie machen, ist auch kein Problem. Aber auf die Dauer reicht das nicht aus. Was ist denn das, was uns richtig glücklich machen könnte? Ja, es gibt noch diesen dritten Weg, da man es mit Sicherheit bekommen kann. Und damit wollen wir uns heute die meiste Zeit beschäftigen. Dazu lesen wir uns aus dem Psalm 73 oder den 73. Psalm. Ich möchte aus der Hoffnung für alle lesen. Irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Ich wollte die nächste Folie. Okay. Ich wollte aus der Hoffnung für alle lesen, dann da ist das so ein bisschen klarer vielleicht für junge Leute. Und die anderen dürfen natürlich ihre eigenen Bibeln aufmachen und es vergleichen auch, wie das da drin steht. Ein Lied von Asaf. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ein reines Herz haben. Das kann niemand bestreiten. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen. Und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Wie ein Schmuckstück tragen sie ihren Stolz zur Show. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie mit zynischen Worten, setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als käme ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Gierig saugt es ihre Worte auf sie, auf wie frisches Wasser. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts. Wie sollte er auch? Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeden Tag wird mir zu Qual. Eine Strafe ist es schon am frühen Morgen. Hätte ich mich vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie sie, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Also versuchte ich zu begreifen. Warum ist dem Gottlosen gut? Und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Schließlich ging ich in das Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigem Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum beim Erwachen verschwinden, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o Herr. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh. Ich hatte nichts begriffen. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir. Und du hältst mich bei der Hand, du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeutet Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Um wirklich glücklich zu werden, ihr Lieben, haben wir jetzt durch den Text, wenn wir so zugehört haben, muss man wirklich alles geben. Es fordert einfach den ganzen Einsatz. Wir haben auf der schwarzen Liste gesehen, die Dinger, da muss man sich nicht großartig anstrengen. Ach, denken wir nur an die Begebenheit, als Jesus versucht wurde vom Teufel. Da hat er gesagt, alles gebe ich dir. Hat er ihm die ganze Welt gezeigt. die Schönheit, die ganze Pracht, das ganze Reichtum dieser Welt, sagt er, alles gebe ich dir. Nur einmal verneige dich vor mir. Ist das denn so schwer? Nein. Man muss sich nur einfach treiben lassen. Und dann fällt es einem einfach alles zu. Das russische Sprichwort sagt, все, что достается без труда, не приносит счастья никогда. Das heißt, alles, was man ohne Fleiß und Mühe erwirbt, macht einen nie glücklich. Um richtig glücklich zu werden, muss man hart dran arbeiten. Und wir haben es heute auch schon bei der Anbetung gehört. Jesus Christus hat es unheimlich viel gekostet, das wahre Glück aufzubauen. Sein Leben hat es ihm gekostet. Was hat er alles auf sich nehmen müssen? Dabei war das so einfach. Der Weg zum eigentlichen Glück hat der Teufel ihm ja angeboten. So kurz, zack, und schon hast du alles. Nein, er hat den anderen Weg gewählt. Ein Weg, der sehr viel Fleiß, sehr viel Arbeit, sehr viel Einsatz gefordert hat. Jesus ist aufs Äußerste gegangen. Und Jesaja in Kapitel 53 schreibt er, dass er, Jesus Christus, als er zurückschaute auf das, was er getan hat, auf dieses große Werk, er schaute mit Freude zurück. Er war so glücklich, er war so froh, dass er diesen Weg gewählt hat, denn das war das Glück, was ewigen Bestand hatte. Oft hören wir in den Evangelisationen oder auch so, wenn wir persönlich zu jemandem reden und möchten ihn zu Jesus führen, sagen wir nicht oft, ach, wenn du dich für den Herrn Jesus entscheidest, dann bist du glücklich. Und dann bist du so froh. Ach, deine ganzen Probleme sind dann weg und dir geht so gut und so blendend. Ach, da fliegst du einfach so in den Himmel hinein. Wer von uns, der schon länger im Glauben ist, glaubt diesem? Das ist wahr, dass Jesus einen glücklich macht. Und das allererste, was wir erfahren, er nimmt uns die ganze Last weg. Er nimmt uns die ganze Sünden weg, er macht uns frei. Wir sind wirklich dermaßen glücklich. Ach, ihr Lieben, ich denke so gerne immer an den Augenblick zurück, als ich mit meinen 14 Jahren es erkennen durfte, ich bin ein sündiger, verlorener Mensch. Und ich kam zu Jesus ganz bewusst, habe ihm seine Last gebracht, meine Last gebracht und er hat mir alles weggenommen. Ich flog, ich bin so glücklich gewesen, flog nach Hause. Ich wollte allen das erzählen, meinen Eltern, meinen Geschwistern. Ich habe mich bekehrt. Der Jesus in meinem Herzen. Ich habe vieles nicht verstanden, aber ich war glücklich. Doch bald kamen die Versuchungen. Bald kamen die Prüfungen. Es ist eine halbe Wahrheit, wenn man sagt, wenn du zu Herrn Jesus kommst, wirst du glücklich. Es ist eine halbe, doch das ist nicht alles. Was ist damit, wenn Jesus sagt, ich schicke euch als Schafe unter die Wölfe? Ich weiß nicht, ob das Schaf so glücklich ist, wenn er in den Rachen der Wölfe kommt. Oder wo Jesus sagt, ihr werdet von allen Menschen gehasst. Vielleicht? Nicht Frieden habe ich euch gebracht, sondern das Schwert. Was ist das denn? Auf der anderen Seite sagt Jesus, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben, und zwar im Überfluss. Ja, hallo, ist das jetzt ein Widerspruch? Ich möchte das Ganze mal jetzt mit einem Haus vergleichen oder mit einem Hausbau. Nun, jeder von uns, der ein Haus gebaut hat oder ein bisschen wenigstens Ahnung hat davon, weiß, dass ein gutes Haus braucht eine gute und feste Fundamente, damit das Haus auch wirklich steht. Und was gehört zu dieser Fundamente als allererstes, was man da machen muss, jetzt im Geistlichen zu übertragen? Da muss man erstmal sich für Jesus entscheiden. Das ist gerade die Fundamente, wovon ich eben erzählt habe. Damals wurde die Fundamente gelegt, indem ich Jesus in mein Leben eingeladen habe. Er ist in mein Herz gekehrt, er hat mich zu seinem Kind gemacht und dabei wurden diese Fundamente gesetzt. Und dazu gehört jetzt der erste Teil, ach, das geht ja da, können wir schon mal ein bisschen sehen. Der erste Punkt auf der hellen Seite jetzt hier unter den Gläubigen, das ist das Heil. Das ist der erste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, wenn wir unser Glück aufbauen können. Oder wollen. Was bedeutet das Heil? Heil hat mit Heiland zu tun. Ist das Heil drin? Heilig zu sein ist auch wieder dieses Wort Heil drin. Apostelgeschichte 4. Also ich kann von hier nicht schalten. Kannst du das bitte wieder weitermachen? Ja? Bis zu der vierten Folie vielleicht? Hier sind viele Schriftstellen. Ich würde gerne, dass man die mitlesen könnte. Das Ding will heute nicht funktionieren. Also ich hoffe, dass ihr alle ein gutes Gedächtnis habt und mitverfolgen könnt. Apostelgeschichte 4, 12. Und das ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderen Namen unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Merken wir, und es ist in keinem anderen das Heil. Wenn wir eine andere Übersetzung dazu nehmen, das Wort Heil bedeutet Rettung. Heiland. Heiland übersetzt ist Retter. Das ist ein Retter. Und heilig zu sein, wir sind gerettete Menschen, hat nichts mit dem heilig im anderen Sinn zu tun, was wir nachjagen müssen jeden Tag. Jaget nach der Heiligung jeden Tag, sagt es das Wort. Und dem Frieden, ständig müssen wir danach jagen. Wir sind heilig in Christus in dem Augenblick, wo wir das Heil angenommen haben, diesen Retter aufgenommen haben ins Herz. Im Herz sind wir heilig, wir sind gerettete Menschen. Und das ist das Wichtigste, was wir haben müssen, um glücklich zu werden. Wir sprechen ja darüber, glücklich zu sein. Der zweite Punkt ist, das nächste, und das ist nicht weniger wichtig, in Gott zu sein und bleiben. In Gott zu sein und bleiben. Und das hat mit Wachstum zu tun. Psalm 73, 52 bis 26, wir haben, 25 bis 26, wir haben es ja eben gelesen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden, wenn mir auch Leib und Seele vergehen. So bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Nun, die Frage wird jetzt sagen, wie komme ich in diesen Zustand? Wie komme ich zu ihm? Wie erreiche ich diesen Zustand, in ihm zu sein? Oft reden wir hier sehr theoretisch. Jesus sagt selbst im 15. Kapitel Johannesevangelium, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Aber wie ist das praktisch, dass wir in ihm sind und er in uns ist? Wollen wir dahin gehen? Also, um diesen Zustand zu erreichen, müssen wir etwas haben. Um ein Haus zu bauen, legen wir zwar eine Fundamente, aber das Wichtigste, was wir brauchen, um ein Haus zu errichten, das ist Weisheit oder ein Wissen, würden wir sagen, beim Hausbau. Na, wer besitzt dieses Wissen, wenn wir ein Haus bauen? Wir brauchen einen Architekten, wir brauchen einen Statiker und wir brauchen einen Bauleiter. Diese drei Leute brauchen wir, das ist ganz, ganz wichtig. Denn wir alle, wenn wir Laie sind, haben keine Ahnung, wie ein Haus gestaltet werden kann. Einmal, damit wir nachher Freude haben, in diesem Haus zu bauen, von der Architektur her. Und das Zweite, vom Statischen her. Das Haus muss ja stehen bleiben, wenn irgendwelche Naturkatastrophen auf das zukommen, ob das nur Erdbeben ist oder sonst noch irgendwas, Wasser und so weiter, damit das nicht zusammenfällt. Und dazu muss ein Statiker sein, der weiß ganz genau, wie ein Haus gebaut wird, damit das auch wirklich standhält. Und ein Bauleiter, der setzt das Ganze um, der kann die Zeichnungen lesen, der weiß ganz genau, was hier gemeint ist und was hier gemeint ist. Da ist ein gewisses Wissen drin. So baut man ein Haus. Aber wie bauen wir unser Glück auf? Wir haben gemerkt, von alleine kommt's nicht. Also müssen wir Fleiß dranlegen, und zwar allen Fleiß, müssen richtig arbeiten, um unser Glück aufzubauen. Den Menschen, die denken, dass das Glück von alleine einfach kommt. Und so denken viele zum Beispiel, wenn sie heiraten. Ach ja, wenn ich dann verheiratet bin, dann bin ich glücklich. Ich frage euch mal hier, junge Leute, warum willst du heiraten? Na ja, ich will glücklich werden. Der andere sagt das genauso. Ich sage, ihr dürft gar nicht heiraten. Dann gucken sie mich erstmal ganz verdutzt an. Ja, natürlich nicht. Du darfst nur dann heiraten, und wenn du glücklich sein willst in der Ehe, dann musst du heiraten aus dem Grund, dass du deinen Partner glücklich machen möchtest und nicht du glücklich willst werden. Natürlich will jeder, das ist klar, aber das steht im Hintergrund. Und wenn du anfangen wirst, deinen Partner glücklich zu machen, und das hat mit sehr viel Fleiß zu tun und Arbeit, wer verheiratet ist, der weiß Bescheid, dann merkt man auf einmal auch, ich selbst werde glücklich. Das kommt einfach dann automatisch. Wenn ich meinen Partner glücklich gemacht habe, dann werde ich glücklich. Also hat das mit viel Arbeit zu tun. Und um so ein Haus, um so ein Glück zu errichten, brauchen wir Weisheit. Sprüche 3, 17, 18. Das ist der nächste Punkt vielleicht drauf. Ihre Wege sind liebliche Wege. Und auf alle Pfade Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Wer sie? Na, die Weisheit. Wenn wir Sprüche 3 und 4 lesen, da geht es um die Weisheit. Pur um die Weisheit. Wer sich erinnern kann, Andreas hat uns mal eine Predigtreihe über die Weisheit gebracht. Oder Sprüche 23, Vers 23. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Weisheit und Unterweisung und Einsicht. Wie macht man das eben praktisch? Wie kann ich jetzt eben Weisheit kaufen? Auf welchen Markt soll ich gehen? Welchem Geld soll ich bezahlen? Klug kann man sein. Klug kann man werden. Das kann man sich beibringen, Klugheit. Was kann man erlernen? Man kann es abgucken, Weisheit nicht. Wohlbemerkt, hier geht es nicht um die menschliche, noch die teuflische Weisheit. Falls jemand meint, es gibt keine teuflische Weisheit, doch, es gibt das, die. Jakobus schreibt darüber, können wir nachlesen. Hier geht es um die göttliche Weisheit. Da wollen wir mal von Anfang anfangen. Und zwar steht auch ganz klar oft in der Bibel, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Also, wenn es einen Anfang gibt, dann gibt es ja auch eine Entwicklung. Nicht wahr? Eine Steigerung. Das Maß oder die Menge der Weisheit wird durch das geistliche Wachstum immer größer. In Kolosser 2, Vers 3 lesen wir, Paulus schreibt, in Christus sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Also, wenn der zweite Punkt stimmt, wenn wir in ihm sind und er in uns, dann sind wir automatisch an der Quelle, an den Schätzen der Weisheit dran. Dann können wir sie da schöpfen. Also, wichtig ist, dass ich in ihm bin. Und wenn ich in ihm bin und er in mir, wenn ich mich nicht nur einfach bekehrt habe und irgendeine Erfahrung gemacht habe, nein, ich habe die Wiedergeburt erlangt. Das heißt, ich war ehrlich vor Gott, habe meine Sünden bekannt und ihm gegeben. Er hat mir die Wiedergeburt geschenkt, hat mich zu seinem Kind gemacht. Und somit wachse ich mit hinein. Ich bin in ihm und er in mir. Ich möchte immer mehr von ihm erfahren. Ich bin in der Gemeinschaft mit ihm. Ständig versuche ich immer mehr von ihm zu schöpfen. Und ich merke auf einmal, dass ich automatisch an diese Schätzen der Weisheit drankomme. Die sind wo? In Christus. Und wenn Christus in mir ist, dann bin ich da dran. Dann fange ich an, da drin zu schöpfen aus dieser Weisheit. Immer mehr und immer mehr. Das können wir so gut sehen an dem Salomo. Salomo war der weiseste Mensch. Aber wie hat er angefangen? Er war ein junger König. Absolut keine Erfahrungen. Er hat zwar sich abgeguckt, wie der Vater das macht. Und vielleicht oft beobachtet. Ja, und der Vater hat ihm auch vieles beigebracht, gar keine Frage. Aber wo er vor der Tatsache stand, der Vater war nicht mehr da. Er ist das Königtum, hat er angetreten. Und jetzt kommt Gott zu ihm in eine Vision. Was möchtest du? Wünsch dir. Er macht sich dermaßen klein. Er ist so demütig vor Gott. Ach, ein König würde jetzt vielleicht Wünsche haben, nicht wahr? Jetzt habe ich diese Macht. Jetzt kann ich gerne machen, was ich will. Ich kann mir auch sogar wünschen von Gott, was ich will. So, was ist das jetzt? Er war so demütig. Er hat nur eins gesehen. Er hat dieses große Volk gesehen. Er hat seine Aufgabe gesehen. Und er war dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und er sagt nur eins, ach Herr, wer vermag dieses große Volk zu führen? Ich möchte Weisheit haben. Ich möchte, dass du mir diese Weisheit schenkst. Oh, was hat das Gott gefallen? Diese Demut, dieses an Gott sich zu schmiegen, mit Gott das Ganze zu bauen, seine Kraftlosigkeit, seine Machtlosigkeit zu zeigen oder zu fühlen und Gott, du kannst es nur, gib mir das. Gott hat das so gefallen, er hat ihn dermaßen überschüttet damit. Und wir sehen, wie weise dieser Mann das Volk geleitet hat. Der nächste praktische Punkt, das können wir auch hier in diesem Vers 18 sehen. Genau, im Vers 18 im Sprüchevers im Kapitel 3. Da lesen wir, der da festhält. Und wer sie festhält, diese Weisheit, der ist glücklich zu preisen. Merken wir, festhalten hat mit Dauer zu tun. Man kann es am Anfang bekommen. Salomo hat es bekommen. Und er hat auch am Anfang sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Bis er dann irgendwann mal das nachgelassen hat. Und dann ging es bergab. Wir kennen die ganze Geschichte mit seinen Frauen und so weiter, wo das Ganze geendet hat. Er hat nicht bis Ende festgehalten. Wie wichtig ist, dass wir daran festhalten. Das ist der nächste praktische Punkt. Wir haben die Furcht des Herrn. Wir wachsen in ihm, in dieser Weisheit automatisch, wenn wir in ihm sind, und wir halten daran fest. Jemand hat mal gesagt oder gefragt, was ist das Schwierigste eigentlich im christlichen Leben oder im Geist, im Leben eines Kindes, eines Christen? Naja, es gab viele Punkte, sagte er, nee. Das Schwierigste ist eine geregelte, stille Zeit. Wir wissen, was stille Zeit ist. Man nennt das so. Wir werden in der Bibel nirgendwo das finden. Das wird mit anderen Worten beschrieben. Aber diese geregelte stille Zeit, das heißt ständig in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu bleiben. Wo wir aus seinem Wort schöpfen und wo wir zu ihm reden. Wo wir dieses Dialog und nicht Monolog führen. Der ist glücklich zu preisen. Jakobus 1,5. Wer an Weisheit mangelt, der bitte bei Gott. Leicht gesagt, vielleicht auch getan. Und ich bin mir sicher, dass so manch einer von euch dieses schon mal getan hat. Das steht doch ganz klar. Also sind wir zum Herrn gekommen und haben, Herr, ich brauche so Weisheit, schenk mir die Weisheit. Aber dann standen wir morgens auf und peng und waren wir weise überschüttet bis zum geht nicht mehr. Wie Salomo, nicht wahr? Oder war das anders? Leider ohne Erfolg geblieben, was? Nach wie vor handeln wir verkehrt und töricht. In der Ehe, in der Familie, auf Arbeit, unter den Nachbarn, in der Gemeinde. Und dann sind wir frustriert und verzweifelt und unglücklich. Und fragen uns, warum? Das habe ich gemerkt. Wir haben Jakobus neulich im Hauskreis durchgenommen. Und das habe ich gemerkt auch, dass es nicht so einfach ist, auch diese Schriftstelle, wer um Weisheit bittet, mangelt, der bitte bei Gott. Und so ist das hier nicht zu verstehen. Man bittet und dann peng, und dann wird's gegeben. Nein. Weisheit, würde ich mal sagen, das ist der Oberbegriff. Wie ein Haus besteht aber aus vielen Bausteinen, so gehört auch dazu, gehören viele Bausteine. Auch die aus der grauen Zone, die wir gesehen haben. Diese Bausteine gehören auch dazu. Furcht des Herrn, nochmal zurück dazu. Wie schon erwähnt, der erste wichtigste Baustein. Nein, es ist nicht Gott zu fürchten oder Angst haben vor ihm. Viele deuten das vielleicht so und verstehen und sagen, was ist das denn für ein Gott, wenn man sich ständig vor ihm fürchten muss? Überhaupt nicht. Das ist auch nicht so gemeint. Was würden wir als Eltern von unseren Kindern denken oder wie würden wir uns fühlen, sagen wir so, wenn unsere Kinder immer nur das machen würden, was wir ihnen sagen? Wir haben ihnen so viel Angst eingetrieben, wenn wir nur mit dem Finger schnipsen, dann laufen sie. Ja, und so manch einer aus der schwarzen Zone, sage ich mal, der würde sogar ein Glück empfinden darin und würde sagen, guck mal, das habe ich hingekriegt. Wehe, wenn der das nicht macht. Und die Kinder, die zittern vor dem Vater. Nun ist die Frage der Zeit natürlich, wenn die Kinder erstmal groß sind. Aber hier geht es nicht darum, hier geht es um das Glück. Wie viel mehr Glück empfinden wir Eltern oder ich als Vater, wenn meine Kinder so an mich hängen? Wenn wir so ein gutes Verhältnis miteinander haben, dass die Kinder, wenn sie dann vor einer Entscheidung stehen, etwas Böses zu machen, sagen in sich selbst, das kann ich meinem Daddy, meiner Mutter nicht antun. Die werden sehr traurig darüber sein. Ich liebe sie zu stark. Das kann ich nicht machen. Das ist die Furcht. Das Kind hat Angst, Papa, Mama unglücklich zu machen. Dass sie traurig werden. Davor hat er Angst. Und das ist hier diese Gottesfurcht, was Gott hier meint. Der Anfang der Weisheit. Wenn wir uns fürchten in unserem Leben, Gott traurig zu machen mit irgendetwas, was ihm nicht gefällt. Wohl dem Menschen, Sprüche 28, 14, der beständig in Furcht Gottes bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird im Unglück stürzen. Merken wir hier diese Gegenüberstellung. Wohl dem, wenn in der Bibel wohl dem steht, können wir es mit glücklich übersetzen. Glücklich ist der Mensch, können wir sagen, der beständig in der Furcht Gottes bleibt. Und auf der anderen Seite, wer das eben nicht tut, wer sein Herz verhärtet, der stürzt ins Unglück. Oder Psalm 128. Wohl jedem, wiederum dasselbe Wort. Glücklich ist der, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Das ist die nächste Kombination. Da kann man machen. Okay, da muss noch viel weiter. Bis zum Psalm 128. Ja, da haben wir's. Interessanter Psalm. Der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Das ist eine Kombination, die läuft in einem Paket. Das kann man nicht trennen. Und dann kommen die Verheißungen. Das ist die Bedingung von Gott. Wenn du weise sein möchtest, dann wandelst du erstmal in der Furcht Gottes. Dann wirst du dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Wohl dir, du hast es gut. Merken wir den ersten Punkt. Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Das heißt, du wirst Segen haben in deiner ganzen finanziellen Lage. Gott wird immer für dich sorgen. Du wirst das tägliche Brot haben. Du wirst das nötige Geld haben, um das Ganze zu bezahlen, was du haben musst. Du wirst einfach mit allem versorgt. Das ist die finanzielle Sache. Deine Frau weiter ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Inneren deines Hauses und deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Das heißt, meine Ehe wird intakt sein auf einmal. Auch mein Familienleben wird wunderbar sein. Wenn da steht, dass die Kinder an einem Tisch sitzen, das spricht von einer Harmonie, das spricht von einem Glück. Welche Familie laufen, die, ist heute noch so, dass die Kinder um den Tisch sitzen mit den Eltern und genießen das gemeinsame Essen, die Gemeinschaft. Wo ist das heute noch so, ihr Lieben? Auch sogar in unseren Kreisen. Wir sind ja gläubige Menschen. Wir sind ja doch Kinder Gottes. Oder ist das anders, dass die Kinder kaum sind sie ein bisschen erwachsen, dann wollen sie lieber weg. Nur nicht mit den Alten da zusammen am Tisch sitzen und essen. Sie schlafen, wie lange sie wollen, die Eltern essen irgendwann mal, gehen aus dem Haus und so. Natürlich gibt es Umstände viele, ja. Aber ist dieses Verlangen da? Ist dieses Bestreben da, wenn es in der Woche nicht geht, dass man wenigstens am Wochenende zusammensitzt und diese Gemeinschaft genießt? Morgens zu einer bestimmten Zeit, Uhrzeit. Und alle freuen sich zu dieser Gemeinschaft. Es ist kein Zwang da. Wo gibt es das heute noch? Wohl uns, wenn bei uns. Da stellt man sich die Frage, warum gibt es das denn nicht? Vielleicht hapert es an dem ersten Punkt. Glücklich ist der Mensch, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Der nächste Punkt ist, siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Der Herr segne dich aus Zion, dass du das Glück Jerusalems siehst alle Tage deines Lebens. Wovon spricht das? Du wirst das Glück Jerusalems. Ja, es ist aus dem Alten Testament. Und Jerusalem ist ein Bild für die Friedenstadt. Das ist Frieden. Das Gegenteil wäre Krieg. Und wenn du wandelst in Gott, in Gottesfurcht, dann garantiert Gott dir, den Krieg wegzunehmen. Deinen Krieg, diesen geistlichen Krieg. Du wirst beschützt sein von ihm. Du wirst von ihm begleitet und geleitet. Du wirst das Glück Jerusalem weitersehen. Und ein langes Leben dazu. Vers 6. Und siehe, die Kinder deiner Kinder. Friede sei über Israel. Kinder deiner Kinder. Ihr Lieben, das ist Furcht des Herrn. Das ist der Anfang der Weisheit. Wir sind immer noch am Bau unseres Glücks. Der nächste Punkt ist Gott vertrauen. Sprüche 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn deine Wege und deine Pläne werden zustande kommen. Oder Philipper 4, 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wann haben wir Gott unser Leben und alles anvertraut? Was nehmen wir heute alles selber in die Hand? Natürlich heißt das nicht, Gott vertrauen, jetzt lege ich mein Leben in Gottes Hand und lege mich selbst auch zurück und mache gar nichts. Nein, wir haben gesprochen, wir müssen hart arbeiten. Aber was ist nun mal Sorge? Er sagt, sorgt euch um nichts. Natürlich müssen wir Fürsorge treffen für den morgigen Tag. Natürlich müssen wir arbeiten und tun, damit wir etwas erreichen. Aber das Gelingen, das Gedeihen, das liegt in Gottes Hand. Wir brauchen uns nicht Sorgen machen. Ach, was wird morgen nur? Wenn morgen die Inflation kommt, ich muss ja irgendwas sorgen, ich muss ja irgendwas machen, damit ich dann für den schwarzen Tag irgendwas habe. Ach, wo geht die heute die Welt aus? Ich muss jetzt auswandern aus irgendeinem Land, irgendwo in einen Dschungel, damit ich meine Kinder rette und so. Und diese Sorgen, die sind unnötig. Wir werden nirgendwo hinfliehen können aus dieser Welt. Sorgen und Sorgen ist ein großer Unterschied. Fürsorge ist eine Sache, aber sich Sorgen zu machen und nachts nicht schlafen können und sich kaputt machen, ist was anderes. Das ist das volle Anvertrauen unserem Herrn. Wir machen, was wir können und den Rest macht der Herr. Der nächste Punkt ist sein Wort verinnerlichen. Johannes Kapitel 17, Vers 13 bis 14. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. ich habe ihnen dein Wort gegeben. Merken wir, worauf es hier ankommt? Das Wort verinnerlichen. Psalm 119, um auf den Punkt zu kommen, Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Regal, damit ich nicht gegen dich sündige. Hört ihr zu überhaupt? Bitte? Auch im Herzen steht da, tatsächlich. Da steht im Herzen. Oder steht es bei uns vielleicht im Regal? Ah, das bestimmt. Und in manchen Ausführungen. Und vielleicht lesen wir auch ab und zu darin, weil wir irgendwann mal ein schlechtes Gewissen bekommen. Und dann lesen wir und auch, jetzt geht es mir was besser. Aber wenn man dann fragt, was hast du dann gelesen? Du, ich weiß es nicht. Ihr Leben im Herzen, das Wort zu bewahren, ist ganz was anderes. Dann beschäftige ich mit seinem Wort, mit ihm, mit dem Herrn. Dann suche ich grabe darin, ich bete, ich bin in Kommunikation. Wir kommen immer wieder zu dem Punkt, in ihm zu bleiben. Wenn ich in ihm bin, dann höre ich auf seine Stimme. Denn mein Glaube, sagt Paulus an die Römer, Kapitel 10, kommt vom Hören. Vom Hören was? Von wem? Ja, vom Geist. Da steht Rema, vom Hören des Geistes. Und dieses Hören des Geistes kommt aus Logos, aus dem geschriebenen Wort. Ja, dieses Wort, was im Regal steht, hole ich mir raus. Dann fange ich an, darin zu lesen. Und ich bin verbunden mit dem Herrn und höre auf seine Stimme. Herr, was hast du mir jetzt dadurch zu sagen? Das ist Verinnerlichen. Das ist anzuwenden, das Wort. Und darauf kommt es an. Wenn wir unser Glück bauen, dann ist dieser Baustein ungeheuer wichtig. Das Wort verinnerlichen und danach zu leben. Psalm 119, ab 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer. Merken wir? Denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich sinne nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Ja, dieser Vers hat es auch in sich. Wie oft baut man dann, ach, diese alten Menschen, die wissen ja, die sind ja weise. Ja, das sollte so sein. Doch es ist lange nicht immer der Fall. Oft haben die Alten sogar irregeführt. Und wenn man nur darauf baut, dann liegt man selbst auf dem Irrweg. Und warum sagt dieser Psalmist, ich bin sogar einsichtiger als die alten Menschen? Ja, warum? Weil ich deine Befehle liebe. Ich achte auf deine Befehle. Ich verinnerliche diese. Ich höre auf deine Stimme, aus deinem Wort. Wie süß ist dein Wort meinen Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Von deinen Befehlen werde ich verständig. Darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Verinnerlichst du, verinnerliche ich das Wort? Erbaut mich das Wort? Lebe ich damit? Der nächste wichtige Punkt ist Gehorsam Gott gegenüber. Johannes 13, Vers 17. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr sie tut. Oder es tut, dieses Wort. Also, was sagt der Herr, der seine Knechte ausgesandt hat, hat ihnen anvertraut, die Zentner, die Talente. Dann kommt er zu diesem Faulen und sagt er zu ihm, du hast das gewusst. Warum hast du das denn nicht gebracht zu den Wechsler? Hätte ich wenigstens mit Zinsen es bekommen, zu der Bank. Du hast das gewusst. Ihr Lieben, es ist so wichtig, das, was wir verinnerlichen, auch in die Tat umsetzen. Deinen Willen zu tun, Psalm 40, 9, mein Gott begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Wie schön, wenn wir wirklich das Begehren haben, seinen Willen zu tun. Wenn wir es gelesen haben und sagen, Herr, das möchte ich gerne. Und dann setzen wir alles dran. Das Glück, haben wir in russischer Sprache damals ein Lied gesungen, das kommt zu uns nicht. Auf den Hochzeiten hat man es übrigens immer wieder gesungen. Das Glück, das kommt nicht durch einfach so an die Tür geklopft wie ein Gast, sondern das kommt durch schwere Steigungen und Kurven der Straße. Nur so. Nur wenn wir viel Fleiß ansetzen, dann werden wir es erreichen. Und wenn du und ich aus diesen Bausteinen baust, dann gehörst du zu diesen Kategorien der Menschen, die der Herr Jesus in Matthäus Kapitel 5 spricht. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Menschlich gesehen ist das ja eigentlich Loser, geistlich arm. Die schauen ja auch auf die, die stark, geistlich starke Menschen sind. Aber wir haben es heute in der Anbetung gesehen. Jesus wurde arm zum Knecht. Geistlich arm. Glückselig oder glücklich sind die Trauernden. Auch das würden wir menschlich gesehen. Was ist das dann für ein Glück, wenn man trauert? Trauern kann doch nicht Glück sein. Ja, und doch sagt Jesus, glückselig, denn sie sollen getröstet werden. Worum trauert man? Worum? Was ist das Problem? Warum trauert dieser Mensch? Er trauert um diese Welt. Er trauert um die anderen Menschen, dass die ins Verderben gehen. Er trauert um seinen sündigen Zustand. Er trauert um viele Dinge. Und wenn er darum trauert, dann wächst er im Geistlichen. Dann kommt er zu diesem Glück. Die werden getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Auch wieder so ein Punkt, was eigentlich in den Menschenverstand gar nicht passt. Sanftmütig. Man muss stolz sein, man muss nach vorne gehen, man muss zeigen, dieses Ellbogenprinzip heutzutage. Nein, demütig und sanftmütig. Glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Merken wir, wie diese Punkte ganz anders sind, wie die Menschheit heute denkt? Oder auch die reines Herzens sind? Oder die Friedfertigen? Heute musste man alles mit Krieg überwältigen. Nein, diejenigen, die Frieden stiften wollen, glückselig, die Gerechtigkeit willen, verfolgt werden. Heute haben wir das gehört, was die Christen alles auf sich nehmen. Der Mensch, der vom Glück, vom wahren Glück keine Ahnung hat, wird sagen, das ist Glück? Die Leute da, die so einfach verprügelt werden und die wehren sich noch nicht mal. Ja, im Gegenteil, sie beten auch für sie. Aber wollen wir diese Menschen fragen. Wie fühlen sie sich? Was ist in ihren Herzen? Sie sind überglücklich. Da bin ich mir sicher. Und wenn wir damals verhört wurden, zu unserer Zeit, als wir auch verfolgt wurden, einer mehr, der andere weniger. Wenn wir dann vor der KGB standen, da waren wir dermaßen glücklich. Die tobten, die hatten die Macht, uns vielleicht so unter dem Nagel zu zerdrücken. Aber wir waren glücklich. Warum? Das Glück kann man nicht beschreiben, denn das gehört zu einer anderen Dimension, zu einer anderen Welt. Glücklich seid ihr, wenn ihr euch schmähen und verfolgen und lügnerische jeglicher böse Worte gegen euch reden und um meinetwillen. Freut euch, sagt er. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ja, ihr Lieben, und das ist möglich. Wenn wir diese Bausteine benutzen, da werden wir merken, mit was für einem Glück wir erfasst sind. Wie herrlich das ist, dieses Leben. Dann werden wir vom wahren Glück etwas erzählen, erleben. Und das ist das Glück, was uns auch hinüberträgt ins ewige lieben? Nochmal die Frage. Wir alle haben hier zu diesen, in der Mitte, diese Dinge, die wir alle benutzen oder ich meine, die wir denken, die uns glücklich machen. Natürlich machen die uns irgendwie glücklich. Meine Frage ist nur, wie benutzen wir die? Und das ist der große Unterschied. Menschen, die aus der schwarzen Zone sind, die haben das auch. Aber sie benutzen diese Dinge in eine andere Richtung. Sie missbrauchen dieses. Die missbrauchen die Macht, die Ehre, den Ruhm, ihre Hobbys. Alles geht in die Richtung Sünde. Und sie werden am Ende total unglücklich. Wie schön wäre es, wenn wir diese Dinge, die wir auch haben aus der grauen Zone, aber wenn wir sie benutzen, um den Herrn zu verherrlichen, um unser Glück, das wahre Glück aufzubauen. Wir können unsere Liebe, die wir haben, von Gott bekommen. Wir können an ihr arbeiten. Nicht die Liebe, die alle Menschen bekommen haben. Ob das jetzt nur die Philo-Liebe ist oder die erotische Liebe, wie auch immer. Das ist alles von Gott gegeben. Nur, in welche Richtung benutzen wir die? Arbeiten wir daran, damit sie uns glücklich machen? In dieser Richtung oder in die andere? Unsere Ehe, unsere Familie. Was tun wir dazu? Setzen wir uns da völlig ein, um wirklich glücklich in Christus zu sein? Wir haben die Wahl. Ich wünsche uns allen, dass wir danach streben. Und wer dieses Glück noch nicht kennt, wer es vielleicht erwartet, dass es irgendwann mal vom Himmel fällt, der kann lange warten und wollen anfangen, richtig daran zu arbeiten. Der Herr segne uns.